Die industrieräumliche Abhängigkeit vom Braunkohle- und Chemiekomplex ist im Mitteldeutschen Revier natürlich immens. Also wir haben im Raum Halle-Merseburg im Jahr 89 50% aller Beschäftigten arbeiten in der Industrie und davon sind 70% Braunkohlenbergbau und Chemieindustrie zusammengenommen, also 50% Chemie, 20% Braunkohle. Also es sind enorme Beschäftigungsquoten eben in der Schwer- und Großindustrie und das sind dann allein im Braunkohlenbergbau ungefähr 60.000 Arbeitsplätze und davon bleiben, und die Drastik muss man sich vor Augen führen, davon bleiben 1993, also nur 3 Jahre später, rund 10.000 Arbeitsplätze erhalten und von etwa 20 Tage Bauen arbeiten im Mitteldeutschen Revier dann noch 2 oder 3.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser 3. Staffel beschäftigen wir uns erneut aus historischer und kultureller Perspektive mit Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten im Rheinischen Revier, im Rheinland und damit verbundenen Regionen. Dieser 1. Teil der Staffel geht hier zu Ende, ein 2. Teil der Staffel wird aber im Laufe des Jahres starten. Heute schauen wir nochmal auf die ostdeutschen Montangebiete und blicken dabei zusammen mit Dr. Jan Kellershohn mit einer Lupe auf das mitteldeutsche Revier rund um die politische und damit auch die wirtschaftliche, soziale und ökologische Wende der Epochenjahre 1989-1990. Einerseits schildert er, welche negativen Auswirkungen dieser plötzliche Strukturbruch hatte. Andererseits schauen wir auch differenziert darauf, wie mit den Herausforderungen der historischen Veränderungen umgegangen wurde. Da Herr Kellershohn sich auf den Vergleich der Wandelprozesse in Montanregionen spezialisiert hat, kann er auch vieles über die Gemeinsamkeiten, Parallelen und Verflechtungen ostdeutscher Montanregionen und des Rheinischen Reviers berichten. In den Shownotes dieser Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten, um mir Fragen, Feedback und Kommentare zuzusenden, sowie Möglichkeiten, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dabei sind natürlich die bisherigen Folgen zum Mitteldeutschen und zum Lausitzer Revier interessant, die ich euch daher in den Shownotes verlinkt habe. Herr Kellershohn stellt sich und seinen Weg zum Thema als neuer Gast zunächst vor und dann steigen wir ein mit einer Bestandsaufnahme zum Mitteldeutschen Revier am Vorabend des Mauerfalls. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Ich bin Jan Kellershohn und ich arbeite als Referatsleiter für Neueste Geschichte, Zeitgeschichte am Institut für Landesgeschichte, am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Ich bin Historiker, habe in Bochum und in Tours in Frankreich Geschichte und Französisch studiert und habe daran dann eine Dissertation in Bochum und in Lille in Nordfrankreich, wo ich für einen Forschungsaufenthalt war, angeschlossen, die sich mit Deindustrialisierung und Strukturwandel in den westeuropäischen Kohlerevieren, also Nordfrankreich eben und Ruhrgebiet, und eben Verhältnis von Deindustrialisierung und Berufsbildung und Umschulung beschäftigt. Also in der Arbeit ging es um die Frage, wie in den 60er und 70er Jahren, teilweise auch noch in den 80er Jahren, verhandelt wurde, wie man ehemalige Arbeiter der Schwerindustrie für neue Berufe fit macht und welche Vorstellungen von Anpassungsfähigkeit und menschlicher Formbarkeit, Anpassungswillen und so weiter damit einherging. Und mit dieser Arbeit, die habe ich 2020 eingereicht und verteidigt. Und mit dieser Arbeit, an der ich Ende 2015, Anfang 2016 angefangen habe zu arbeiten, begann eigentlich meine jetzt fast 10 Jahre währende Beschäftigung mit der Geschichte von Deindustrialisierung und Strukturwandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich war dann nach der Dissertation noch eine Zeit in Bochum am Institut für Soziale Bewegung und habe an einer Gesamtdarstellung zur Geschichte des Ruhrgebiets gearbeitet, bevor ich dann für ein halbes Jahr im Herbst 2019 nach Bonn gekommen bin, eben in das Projekt Geschichten Rheinisches Revier, wo ich im Anfangsteam drin war und irgendwie die Freude hatte, erste Ideen zur Geschichte des Braunkohlenbergbaus zu entwickeln. Und von da bin ich dann zum Aufbau des neuen Instituts für Landesgeschichte in Sachsen-Anhalt nach Halle gewechselt und bin jetzt seit 2021 hier in Halle an der Saale. Und meine Beschäftigung mit dem Braunkohlenbergbau rührt eben eigentlich aus dem historischen Zufall, dass ich als Industrie-, Wirtschafts- und Sozialhistoriker, kann man vielleicht sagen, gerade zu dem Zeitpunkt mit meiner Dissertation fertig war, als der Kohlekompromiss zum Braunkohleausstieg, also der Abschlussbericht der Kommission Strukturwandel und Beschäftigung, also die Entscheidung, die tripartistische Entscheidung, bis 2038 aus der Braunkohle auszusteigen, Braunkohleförderung und Verstromung auszusteigen, vorgelegt wurde und ab dem Moment deutlich war, dass jetzt eigentlich ein historischer Prozess eingeleitet ist, der auch eine kulturwissenschaftliche, geschichtswissenschaftliche Begleitung braucht. Und der Braunkohlenbergbau, das habe ich dann sehr schnell gemerkt, ist eigentlich ein extrem spannendes Feld, das geschichtswissenschaftlich bisher eigentlich kaum bearbeitet wurde. Und darum ist es natürlich unglaublich spannend, weil eben diese gerade im 20. Jahrhundert so wichtige Industrie eigentlich immer im Schatten der anderen Schwerindustrien, also vor allem des Steinkohlenbergbaus und der Stahlindustrie stand. Also sowohl was die Forschung angeht, als auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und das ist eine reizvolle Konstellation, in der ich jetzt seit 5 Jahren arbeite und mich sozusagen für eine systematische Erforschung der Geschichte des Braunkohlenbergbaus. Ich habe eben angefangen, wie gesagt, mit dem Rheinischen Revier und bin dann sehr schnell eben aufs Mitteldeutsche Revier gewechselt und setze mich eben für die Erforschung oder erforsche die Geschichte dieser sehr spannenden Industrieregion. Und ich tue das in einer recht großen Breite. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber ein Arbeitsschwerpunkt ist eben die vergleichende Geschichte. Da haben wir letzten Sommer hier in Halle eine Tagung organisiert und da wird es ein Band geben. Die vergleichende Geschichte von Deindustrialisierung in deutsch-deutscher Perspektive, in dem wir insgesamt 18 verschiedene Industrieregionen in West- und Ostdeutschland und ihre Deindustrialisierungsgeschichten und Strukturwandelgeschichten vergleichen, um erstmals, so hoffen wir, einen systematischen, konzeptionell gestützten Vergleich von Deindustrialisierung in Deutschland leisten können, eben seit den 1960er Jahren. Und dafür habe ich mich intensiv mit dem mitteldeutschen Braunkohlenrevier beschäftigt.
Wir hatten auch schon mal eine Folge in dieser Reihe über das mitteldeutsche Braunkohlenrevier. Trotzdem zur Wiederholung auch, um Ihre Thesen da auch gleich unterstützen zu können. Können Sie uns eine kurze Bestandsaufnahme geben des mitteldeutschen Braunkohlereviers kurz vor der Wende? Also wo steht dieses Gebiet Ende der 1980er?
Ja, das mitteldeutsche Braunkohlenrevier ist ein interessanter Fall. Ich muss, um das sozusagen darlegen zu können, ein bisschen weiter ausholen, weil wir im geschichtswissenschaftlichen wie auch im öffentlichen Sprechen hat sich eigentlich die Perspektive durchgesetzt, zu sprechen von einer, wenn man über Strukturwandel und Deindustrialisierung spricht, zu sagen, wir haben in Westdeutschland eben einen langgestreckten Strukturwandel, der seit den 1960er Jahren einsetzt, mal früher, mal später, je nach Branche, in dem Industriearbeitsplätze verloren gehen, während wir für Ostdeutschland oder das Gebiet der ehemaligen DDR eben diesen massiven Strukturbruch in den frühen 1990er Jahren haben. Also das läuft auf eine Erzählung hinaus, die eben in der Dichotomie Strukturwandel West, Strukturbruch Ost argumentiert und daraus eine deutsch-deutsche Geschichte erzählt. Da gibt es natürlich gewichtige Argumente, die für diese Perspektive sprechen. Es gibt aber auch 2 Punkte, die ich stark machen würde, die in dieser Perspektive hinüberfallen. Und das ist zum einen, dass wenn ich mich sehr stark auf den Strukturbruch der 1990er Jahre fokussiere, ich die wirtschaftliche Entwicklung und Wandlungsprozesse innerhalb der DDR zwangsläufig zum gewissen Grad stillstellen muss. Also allein aus der Erzählung heraus ist dann verdichteter wirtschaftlicher Wandel auf die wenigen Jahre nach 1990 beschränkt und alles, was vorher passiert, tritt eigentlich in den Hintergrund, gerade wenn man das im deutsch-deutschen Vergleich betrachtet. Und zum anderen, das ist eigentlich das Implizite daran, laufe ich Gefahr, den Wandel der frühen 1990er Jahre weiterhin am impliziten Ideal oder an der impliziten Norm des westdeutschen Strukturwandels zu messen. Und ich denke, das sind beides Argumente, dass man auf die Geschichte des wirtschaftlichen Wandels in der DDR mit Blick auf die 90er Jahre etwas genauer hingucken muss. Und es gibt da in der Geschichtswissenschaft den schönen Ausdruck der langen Geschichte der Wende und in die Prozesse der frühen 90er Jahre in eine längere Geschichte einordnen. Und wenn man sich die Geschichte des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaus, um konkret zu unserem Gebiet zu kommen, da vornimmt, ist gerade das Geiseltal, also das Herzstück des mitteldeutschen Reviers, das ist im anderen Podcast wird es ja auch erwähnt, das Geiseltal ist eigentlich, man könnte sagen, dass die Mutter aller Braunkohlereviere in Deutschland beziehungsweise im Deutschen Reich, also es ist das erste Revier, das im Großtagebau aufgeschlossen wird ab der Jahrhundertwende. Also da wird kein Tiefbau mehr gemacht, sondern es werden Großtagebaue aufgeschlossen. Und von dem aus eigentlich der Braunkohlenbergbau zu der Schlüsselindustrie des 20. Jahrhunderts wird. Und dieses Geiseltal, das ist eigentlich allen Beteiligten in den 60er Jahren klar, wird ausgekohlt. Und die großen Bestände, die großen Mächtigkeiten von 100 Metern lassen sich nicht mehr fördern. Das Deckgebirge wird zu groß, der Wasseranteil wird höher. Und darum gibt es in den 60er Jahren in der DDR einen intensiven Abstimmungs- und Diskussionsprozess, was passiert mit dem Geiseltal. Und man könnte vielleicht sagen, dass sich dann im Folgenden etwas anbahnt, was man als sozialistischen Strukturwandel oder sozialistische Deindustrialisierung ist vielleicht der falsche Begriff, aber sagen wir sozialistischen Strukturwandel, anbahnt durchaus mit expliziter Referenz zu den Prozessen in Westdeutschland und Westeuropa zur gleichen Zeit, die dann immer als Negativfolie präsentiert werden. Also es gibt eine sehr schöne Quelle einer Argumentationsvorlage der Kombinatsleitung BKK Braunkohlenkombinat Geiseltal, in dem gesagt wird, der Braunkohlenbergbau im Geiseltal, der wird zurückgefahren und wird perspektivisch auslaufen. Aber in der DDR funktioniert das unter Berücksichtigung der Interessen der Werktätigen, anders als im westdeutschen Ruhrbergbau, wo nur die Profitinteressen der Konzerne im Mittelpunkt stehen. Also so die Argumentation. Und was dann im Geiseltal passiert, ist sehr spannend. Also die Brikettfabriken etwa werden bis 1972 zurückgefahren und abgeschaltet. Also Briketts werden gar nicht mehr produziert im Geiseltal. Die Betriebe werden zunächst im Braunkohlenkombinat Geiseltal zusammengefasst, das dann im Laufe der 70er Jahre dem Braunkohlenkombinat Bitterfeld zugeordnet wird. Und erst wird auch überlegt, ob man nicht ein großes Braunkohlenkombinat mit Sitz in der Lausitz bilden soll. Und das ist auch der Zeitpunkt, in dem die Lausitz das mitteldeutsche Revier, was die Produktionsziffern angeht, überholt. Also 1989 ist die Förderung in der Lausitz rund doppelt so hoch wie im Geiseltal, beziehungsweise im mitteldeutschen Revier, zu dem natürlich auch noch Bitterfeld und der weitere Südraum um Weißenfels und Zeitz gehört. Das Interessante ist, dass die Überlegungen, und es kommt dann auch zum Arbeitsplatz, zu Umsetzungen, also der Begriff, der im Raum steht in den 60er und 70er Jahren, ist der Begriff der Umprofilierung des Geiseltals. Und was dann als großes sozialistisches Projekt im Mittelpunkt steht, was macht man mit dem Geiseltal, das vor allem Energieversorgung und Kohleversorgung als Grundstoffe für die chemische Industrie in Leuna und Guna, also in Schkopau, geleistet hat. Was braucht man stattdessen und das, was macht man stattdessen? Und die Lösung ist ein Kernkraftwerk. Also die Planungen laufen in den 70er Jahren an, das Kernkraftwerk 4 oder 5 der DDR, nämlich im Geiseltal zu ersetzen. Und das ist eigentlich ein Plan, der bis Ende der 80er Jahre weiterverfolgt wird, auch wenn klar ist, wenn eigentlich allen klar ist, dass mit der Verzögerung des Baus des Kernkraftwerks in Stendal, im Norden des heutigen Sachsen-Anhalts, dass eigentlich der Kernkraftwerksbau viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und einfach viel zu aufwendig ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eigentlich eben diesen Wandlungsprozess, der dann aufgehalten wird durch die Ölkrise. In den 70er Jahren die Verteuerung des Ölpreises gibt es eben in der DDR, also man findet teilweise den Begriff der rückwärtsgewandten Energiewende, also das wieder forciert, also von anderen Energieträgern, anderen Grundrohstoffen abgesehen wird und eben wieder vermehrt auf die Braunkohle gesetzt wird, was dann dazu führt, dass im Geiseltal auch Vorkommen aufgeschlossen werden, Flöze in Angriff genommen werden, die aus der Perspektive etwa der 60er Jahre überhaupt nicht als abbauwürdig galten, also hoher Schwefelanteil, hoher Wassergehalt, viel zu hohes Deckgebirge, also die Förderung wird unwirtschaftlich und teuer, wird fehleranfällig und so weiter und so fort. Also wir haben eigentlich, wenn man auf die Situation 89, 90 guckt, haben wir eigentlich im mitteldeutschen Revier ein Revier, das schon einen Schrumpfungsprozess von 20 Jahren hinter sich hat. Und vor diesem Hintergrund kommt dann die politische Wende in der DDR, die aber natürlich auch, das darf man ja nicht vergessen, auch mit den Leipziger Montagsdemonstrationen nicht unerheblich auch eine sozusagen friedliche Revolution im mitteldeutschen Revier gewesen ist, wo natürlich die Umweltbelastung durch den Braunkohlenbergbau und die chemische Industrie natürlich am deutlichsten zutage traten. Und die industrieräumliche Abhängigkeit vom Braunkohle- und Chemiekomplex ist im mitteldeutschen Revier natürlich immens. Also wir haben im Raum Halle-Merseburg im Jahr 89 50% aller Beschäftigten arbeiten in der Industrie und davon sind 70% Braunkohlenbergbau und Chemieindustrie zusammengenommen. Also 50% Chemie, 20% Braunkohle. Also es sind enorme Beschäftigungsquoten eben in der Schwer- und Großindustrie und das sind dann allein im Braunkohlenbergbau ungefähr 60.000 Arbeitsplätze und davon bleiben, und die Drastik muss man sich vor Augen führen, davon bleiben 1993, also nur 3 Jahre später, rund 10.000 Arbeitsplätze erhalten und von etwa 20 Tage Bauen arbeiten im mitteldeutschen Revier dann noch 2 oder 3. Also bei aller Einordnung in die lange Dauer ist es natürlich ein enormer Schrumpfungsprozess, der sich da in kürzester Zeit vollzieht.
Und dieser Schrumpfungsprozess hat enorme Auswirkungen wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch für die Umwelt. Sie haben aber eben auch schon gesagt, diese Dichotomie, Strukturwandel, Strukturbruch, den fanden Sie nicht so ganz einfach. Aber das ist ja schon eine riesige Umstellung, diese 3 Jahre, die Sie erwähnt haben. Also was sind die Auswirkungen und wie wird darauf reagiert?
Das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Da fallen da natürlich politischer, ökonomischer, sozialer und ökologischer Wandel in eins. Das stellt eben die Situation, also die postsozialistische Transformation, wenn man sie so nennen möchte, ist da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Was natürlich auf wirtschaftsgeschichtlicher Ebene nicht mehr, also wo allen eigentlich klar ist, dass das nicht mehr funktioniert, und das ist auch schon zu DDR-Zeiten klar, oder es ist klar, dass das eigentlich ein System ist, das oder ein Vorgehen ist, das auf Verschleiß gefahren wird, ist die extreme Integration der Kohleverarbeitung und der Kohlefolgeprodukte. Also dadurch, dass die DDR arm an sonstigen fossilen Ressourcen war, gibt es den Versuch, ganze Wirtschaftszweige auf Braunkohle aufzubauen. Und das führt zu technischen Innovationen, die den ganz spezifischen Weg es gibt den schönen Begriff des Käfigs der Autarkiekultur, weiterführen, der vor dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg beschritten wurde und die extreme Integration einer ganzen Volkswirtschaft auf der Basis von Kohle vorsehen. Ein schönes Beispiel ist dazu der in der Lausitz produzierte Braunkohle-Hochtemperatur-Koks. Also Kokskohle wird benötigt zur Stahlherstellung und das wird eigentlich... Also Kokskohle lässt sich eigentlich am besten aus Steinkohle, also Kohle mit sehr hohem Kohlenstoffgehalt oder besser noch Anthrazitkohle herstellen. Und Braunkohle ist dazu eigentlich nicht so gut geeignet, eben wegen dem hohen Schwefel- und Wassereinteil. Aber rund um das Brennstoffinstitut in Freiberg wird eben ein Verfahren entwickelt, wie man aus Braunkohle Koks gewinnen kann. Und in Kalbe an der Saale wird dann der läuft aber auch nur in den 60er Jahren, wird dann ein Stahlwerk gebaut, das eben mit Braunkohlekoks heizen soll. Und diese extreme Integration dazu gehört auch, dass die Chemieindustrie anders als im westlichen Ausland nicht die Umstellung auf Petrochemie vollzieht. Also das soll in den 60er Jahren im Rahmen des Chemieprogramms geschehen, wird aber nur zum Teil umgesetzt und man weicht dann immer wieder zurück auf die Kohle aus. Also diese Umstellung auf die Petrochemie erfolgt nicht in dem Maße, der es bedurft hätte, um dann nach 1990 den Anschluss an den Weltmarkt der Chemieindustrie bzw. der Energieerzeugung zu finden. Und die Braunkohleabhängigkeit ist zu dem Zeitpunkt natürlich enorm. Also 85%, also um 85% im Jahr 1989 der Energie der DDR werden aus Braunkohle gewonnen, zum Teil mit sehr veralteten Anlagen. Also das berühmte Kraftwerk in Deuben läuft seit 1936. Das Kraftwerk in Ockerode an der Elbe beispielsweise läuft ebenfalls seit den 30er Jahren. Und das sind alles Kraftwerke, die dann in den 90er Jahren die Emissionsschutzwerte schon nicht mehr erreichen und die darum dann im Raum steht, naja, dass man die entweder grundsätzlich sanieren oder eben abschalten muss. Es gibt dann tatsächlich sogar Diskussionen Anfang der 90er Jahre, ob man nicht in Mittel wie ein Steinkohlekraftwerk errichten soll, was dann nicht gemacht wird. Es kommt dann das heutige Kraftwerk Schkopau, und was als politischer Impuls ein starkes Signal war, sehr große Investitionen in Richtung eines Erhalts des Braunkohlenbergbaus. Was sehr schnell deutlich wird, es gibt den Stromvertrag, noch vor der deutschen Einheit gibt es den Stromvertrag, in dem eigentlich der ostdeutsche Strommarkt unter den westdeutschen Großenergieversorgern, also unter anderem RWE, Preußen Elektra Bayern Werke, aufgeteilt wird und in dem eigentlich klar ist, dass eine eigenständige ostdeutsche Energieversorgung im Sinne von eines großen Konzerns eigentlich keinen Bestand haben wird. Und RWE öffnet dann relativ früh ein Kontaktbüro in Bitterfeld, also noch im Jahr 1990. Und es ist dann relativ schnell klar für die westdeutschen Energieunternehmen, dass die Produktion und also den Abbau und die Förderung von Braunkohle und die Verstromung eben auf die Lausitz konzentrieren wollen, aus den eben genannten Gründen. Wobei da immer vergessen wird, dass das Mitteldeutsche Revier natürlich auch mit dem Tagebau Amsdorf einer der wichtigsten Produzenten von Montanwachs ist, weltweit tatsächlich, der auch bis heute produziert wird und eben keine Energie. Der wird aber meistens in den Erzählungen vergessen. Naja, also die westdeutschen Energieversorger möchten sich eben auf die Lausitz konzentrieren und gleichzeitig durch die Währungs- und Sozialunion stehen die Braunkohleunternehmen, also dann die MIPRAG, die Mitteldeutsche Braunkohlen AG, stehen unter enormem Kostendruck, die Löhne zahlen zu müssen. Und was dann folgt, sind natürlich Massenentlassungen, ohne hinreichende Sozialpläne, fehlende soziale Absicherung, der Rückzug, also die Abstoßung derjenigen Bereiche, die eigentlich das Kombinatsleben in der DDR geprägt haben, also die gesamte Infrastruktur, die eigentlich durch Kombinate geleistet wurde, also Kinderbetreuung, Berufsbildung, schulische Infrastruktur, Urlaubsorganisation, Ferienlager und so weiter und so fort. Also die gesamten, sagen wir mal, sozialen und außerbetrieblichen Sphären der Kombinate und Unternehmen, das gilt natürlich für alle oder für einen Großteil der Unternehmen, werden sehr rasch abgestoßen und privatisiert, beziehungsweise ausgegliedert in Dienstleister. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass die Ersten, die von diesen Entlassungswellen getroffen werden, vor allem die sogenannten ausländischen Werktätigen sind, also heute meist als Vertragsarbeiter bezeichnete Personen. Also ich habe mir das fürs Braunkohlenkombinat Bitterfeld an einem Betriebsteil mal angeguckt, im Betriebsteil Regis südlich von Leipzig, werden noch vor Gründung der Treuhandanstalt, also noch in den ersten Monaten 1990, alle Verträge mit Vertragsarbeitenden aus Vietnam aufgelöst. Und das relativ kommentarlos. Also da wird nicht viel drüber diskutiert. Die werden einfach aufgelöst, die Verträge. Und also diese sozialen Gruppen im Betrieb kriegen das kriegen die Konsequenzen der wirtschaftlichen Transformation dann als erste zu spüren. Und das gilt dann im Nachgeordneten, vor allem für Frauen und dann erst zuletzt in letzter Instanz für den, in Anführungszeichen, den klassischen Industriearbeiter. Also das muss man auch klar sagen, dass die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen der Transformation auch sozial gestaffelt funktionieren und dabei eigentlich eben hierarchisiert vorgehen. Mit der Treuhandanstalt kommt dann natürlich eben so ein Akteur, ein außergewöhnlicher Akteur ins Spiel, der eben sowohl im inner-mittelosteuropäischen Vergleich als auch im westeuropäischen Vergleich natürlich einzigartig ist. Also diese Konstellation einer eben Privatisierungsagentur, die einen marktwirtschaftlichen Weg der Modernisierung einschlagen soll, wobei natürlich immer umstritten ist, was das eigentlich bedeutet und was Staat eigentlich leisten kann. Also faktisch läuft es im Fall der mitteldeutschen Braunkohle darauf hinaus, dass die Treuhandanstalt und dann mit ihr der für den Braunkohlenbergbau zuständige Klaus Schucht, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Ruhrkohle AG, der also nach der Ermordung von Rohwedder in die Treuhandanstalt kommt, dass Klaus Schucht sich durchaus für den mitteldeutschen Braunkohlenbergbau einsetzt. Und der Weg, und diesen Weg beobachten wir eben sehr, sehr häufig, kann man sehr, sehr häufig im Falle der, insbesondere im Falle der Großindustrie beobachten, dass die westdeutschen Großkonzerne eigentlich abwinken und sagen, nee, wir haben kein Interesse an Kapazitätszuwachs. Wir haben eher ein Interesse daran, Betriebsteile in Ostdeutschland zu schließen und denn als den Markt aus unseren Kapazitäten zu bewirtschaften. Dass Klaus Schucht eben den Weg geht und eben gegen den Widerstand von RWE und anderen eine internationale Ausschreibung der MIPRAG versucht. Und das gelingt auch zunächst an ein internationales Konsortium, vor allem aus Großbritannien, nach vielem Hin und Her dann zuletzt an eine tschechische Braunkohle-Energie-Unternehmensgruppe. Und dieser Weg des Eintritts globaler oder nicht bundesrepublikanischer Akteure in den deutschen Markt, es findet sich in der Chemieindustrie genauso, also Dow Chemical in Buna und Elf Aquitaine in Leuna, ist es eine Öffnung des bis dahin relativ hermetischen bundesrepublikanischen Marktes für externe Unternehmen. Und damit ist natürlich aber auch eine Hypothek verbunden, weil das natürlich Akteure sind, die dem Druck des Weltmarktes sehr viel stärker ausgesetzt sind und sehr viel weniger in lokale und regionale politische und soziale Netzwerke eingebunden sind, als das bei traditionellen, wegen mir auf Familienunternehmen zurückgehende Strukturen der Fall ist. Also wir haben so diese stärkere Ausgesetztheit dem Weltmarkt gegenüber und damit geht auch einher, dass die Betriebsteile, die bestehen bleiben und die dann mit stark verringerten Belegschaften weiterarbeiten, dass die natürlich meist, das natürlich auch Ausnahmen, aber meist auf Produktionsbetriebe reduziert werden, also Forschungs- und Entwicklungsabteilungen etwa abgewickelt werden oder verlagert werden oder abgestoßen werden und eine systematische Unternehmensentwicklung am Standort eigentlich nicht mehr erfolgt. Und das betrifft zum Beispiel im Fall des mitteldeutschen Reviers etwa das Institut für Energetik in Leipzig, überhaupt die gesamte, also das, was heute die Hochschule Merseburg ist, war vormals die Technische Hochschule Karl Schorlemmer, Leuna Merseburg, also sozusagen Hochschule der Chemieindustrie, die eben genau diese extreme Profilierung auf ihren Wirtschaftsbereich und die Dienstleistungsfunktion, die F&E, also Forschung und Entwicklungsfunktion, für diese Industrie eigentlich verlieren. Also dieser Strukturbruch ist nicht nur ein Strukturbruch, der sich in Beschäftigungszahlen, Arbeitslosenquoten und so weiter und so fort niederschlägt, sondern der sich auch eben in den lebensweltlichen, in den Infrastrukturfunktionen niederschlägt und der über das Kleine des Betriebs weit hinausgeht. Da gleichzeitig, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, sind die Belegschaften, sind die Menschen, die da arbeiten, nicht einfach nur Opfer und Verschiebemasse der Treuhandanstalt und verschiedener Bundesministerien, sondern es gibt insbesondere um die Chemieindustrie, aber auch im Braunkohlenbergbau intensive Belegschaftsproteste, die sich eigentlich durch zwei, vielleicht drei zentrale Momente, würde ich sagen, auszeichnen. Und das eine ist, dass wir aus dem Winter 89-90 kommend sehr starke demokratische Impulse haben, die herrührend aus der DDR-Betriebsverfassung sich sehr stark für eine Demokratisierung der Betriebe einsetzen. Und das geht dann sogar, das geht dann auch den westdeutschen Gewerkschaften zu weit. Also in den Energiekombinaten beispielsweise wird diskutiert, ob man nicht, und gibt es auch Versuche, das wird dann nicht anerkannt, ob man nicht Betriebsdirektionen fortan wählen sollte und nicht ausschreiben und hierarchisch besetzen, sondern das zu einem demokratischen Amt machen könnte. Also Versuche, eine Demokratisierung herbeizuführen, die über die westdeutsche Betriebsverfassung eigentlich hinausgehen. Und das wird dann relativ schnell kleingekocht. Für die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, die dann ab 95 zur Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie wird, also von der IGBE zur IGBCE, also die für das mitteldeutsche Revier zuständig ist, kommt die deutsche Einheit und die Transformation zum vergleichsweise ungünstigen Zeitpunkt, weil die IGBE sich in Westdeutschland gerade als Steinkohlengewerkschaft oder die IGBE war zu dem Zeitpunkt die Steinkohlengewerkschaft, die deren ganze Existenz eigentlich auf der Besitzstandswahrung der Steinkohlenbelegschaften lag. Und auf einmal musste sich diese Gewerkschaft nun um den Braunkohlenbergbau kümmern. Und das, also den ostdeutschen Braunkohlenbergbau. Und das häufig anzutreffende Argument, das auch in der heutigen Diskussion häufig auftritt, dass der Braunkohlenbergbau ja ein wirtschaftlicher Bergbauzweig sei, das mag stimmen. Aber das ist ein Argument, das eben aus den frühen 1990er Jahren kommt und auch ein Argument der IGBE ist, sich nicht zu sehr für die Braunkohlebelegschaften einsetzen zu müssen. Vor dem Hintergrund, dass die IGBE fürchtet, dass ein zu großes Engagement für die Braunkohlenbelegschaften die Diskussionen um den Steinkohlenbergbau zur Disposition stellt, also den Kohlepfennig, also eine zusätzliche Abgabe auf den Strompreis für zur Protektion des westdeutschen Steinkohlenbergbaus. Also solche protektionistischen Maßnahmen lehnt die IGBE in Einklang mit den Energieversorgern und der Bundesregierung und der Treuhand natürlich auch. Solche protektionistischen Maßnahmen zugunsten des Braunkohlenbergbaus lehnt die IGBE eben, man könnte sagen, mit dem vergifteten Kompliment der Wirtschaftlichkeit ab. Und dazu kommt noch, das ist vielleicht jetzt die dritte Ebene, dass die Gewerkschaftsstrukturen und das Protestpotenzial auseinanderfallen. Also die IGBE übernimmt die FDGB Bergbaugewerkschaft und ändert aber die gesamte Gewerkschaftsstruktur, also aus den Betriebsgruppen der DDR, also um den Betrieb organisierte Gewerkschaftsgruppen, werden Ortsgruppen nach eben westdeutschem Gewerkschaftsmodell. Das wiederum erschüttert eigentlich die sozialen Netzwerke, die sich rund um Betriebe und also diese Betriebszentriertheit der DDR-Arbeitsgesellschaft wird auch durch dieses Organisationsprinzip erschüttert oder zumindest nachhaltig geprägt. Das wiederum äußert sich dann im Laufe der 90er Jahre und es hat weitreichende Auswirkungen, also sozusagen die Frage der Gewerkschaft und der Gewerkschaft und der Mitbestimmung, das hat weitreichende Auswirkungen auf die, man könnte vielleicht sagen, auf die Gewerkschaftsmacht. Also natürlich bringt die Einheit, der Beitritt der DDR bringt natürlich den westdeutschen Gewerkschaften riesigen Mitgliederzuwachs, der aber dann in den nächsten Jahren sukzessive abschwächt und sich eigentlich bis heute in einer geringeren Tarifbindung beispielsweise in Ostdeutschland niederschlägt. Also es ist ein Danaergeschenk, das den Gewerkschaften da gemacht wird und was sich auf Seiten der Belegschaften wiederum dann auch darin niederschlägt, auch in der sogenannten Betriebsräteinitiative niederschlägt. Also sozusagen eine Gruppe aus Betriebsräten, unter anderem vor allem aus der Chemieindustrie hier im Mitteldeutschen Revier, die sich versuchen, jenseits der Gewerkschaften zu organisieren und die Gewerkschaftsstrukturen, die als sehr nachteilig erlebt werden, hinter sich zu lassen und zu überwinden. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Gewerkschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich der Super-GAU. Also das große Narrativ der Gewerkschaften nach 1945 ist, der Nationalsozialismus war nur möglich, weil es eben die Zersplitterung der Gewerkschaften in verschiedene Richtungen gab, also sozialdemokratisch, kommunistisch, freigewerkschaftlich, liberal, katholisch und so weiter und so fort. Und das muss verhindert werden. Und in der Wahrnehmung der 90er Jahre droht sich eben mit solchen Betriebsräteinitiativen eben eine solche Spaltung zu wiederholen. Und das ist natürlich symbolisch sehr, sehr schwierig und zeigt eigentlich die Brisanz auch auf Ebene der Geschichte der industriellen Beziehungen eigentlich, die mit den 90er Jahren einhergeht. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, also die MIPRAG wird privatisiert an ein anglo-amerikanisches Konsortium, während der Tagebau Amsdorf in Röblingen am See durch eine schwere Krisenphase läuft, weil das ein Unternehmen ist, das ist bis heute nicht systematisch aufgearbeitet, nur aus zeitgenössischen Zeitungsartikeln bekannt, für sehr wenig Geld von der Treuhandanstalt an einen findigen, listigen Unternehmer verkauft wird, es gibt nur Zeitungsartikel dazu, dass offensichtlich dieses Unternehmen diesen Tagebau offensichtlich für Kreditgeschäfte und Kreditspekulationen nutzt und dieses Unternehmen an den Rande des Ruins führt, das dann aber glücklicherweise und vor allem auf Initiative der Belegschaft eben bis heute Montanwachs fördert und eigentlich in dieser Montanwachsproduktion eine ganz spezifische Nische, in der es aber auch funktioniert, eine ganz spezifische Nische besetzt, die aber eben auch vom Braunkohlenausstieg betroffen ist, obwohl es da eigentlich ja gar nicht um Energieproduktion geht. Also wir haben, das zeigt sich eben deutlich, wir haben eben im Braunkohlenbergbau diese Konzentration im mitteldeutschen Revier auf das Kraftwerk Schkopau. Einerseits Industriestrom für die Chemieindustrie und andererseits eben diese Nischen, diese Fokussierung auf die Nischenproduktion von Montanwachs im Amsdorfer Heilrevier.
Vieles von dem, was Sie da jetzt geschildert haben, klingt ja einigermaßen negativ, dass da viel schiefgegangen ist, viel nicht gut geklappt hat. Gab es denn auch in diesem Strukturwandel, Strukturbruch positive Dinge, Dinge, die sofort besser liefen?
Naja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass vieles nicht geklappt hat. Also es ist eine Geschichte, die, würde ich sagen, in den 60er Jahren beginnt und dann nach 30 Jahren des geplanten Struktur oder der geplanten Umprofilierung in der DDR und der geplanten und aufgehobenen Umprofilierung eine enorme Dynamisierung in den frühen 1990er Jahren erfährt, die mit sehr großen politischen und sozialen Verwerfungen einhergeht. Und dazu gehört auch neben dem materiellen und der sozialen Absicherung gehört auch die symbolische Absicherung. Also wenn man die Betriebszeitung der 90er Jahre, der MIPRAG, durchguckt, dann sieht man eine große Enttäuschung, die eben auf der fehlenden Anerkennung der Arbeit der Bergleute beruht und der hohen Bedeutung der Bergarbeit und des Braunkohlenbergbaus für die gesellschaftliche Energieproduktion. Und das geht natürlich einher oder parallel dazu, das muss man eben anders sehen, geht natürlich die Situation um 89, 90. Also es ist nicht nur ein Abbruch oder ein Abreißen, sondern es ist natürlich auch ein Moment, in dem einfach eine sehr hohe Dynamik auch in neuen Projekten und Ideen niederschlägt. Also wir haben beispielsweise, das ist die Lösung des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaus, oder das nicht nur des mitteldeutschen, des ostdeutschen Braunkohlenbergbaus für die Frage der Ewigkeitskosten. Also wir haben mit der Gründung der LMBV, also der Lausitzer Mitteldeutschen Braunkohlenverwaltungs AG, die Gründung eines Bundesunternehmens, also sozusagen eines Unternehmens in Bundesbesitz, das für die Ewigkeitskosten dieser Wirtschaftszweige zuständig ist. Und das ist in der Frage der Bewältigung der Umweltfolgekosten der DDR eigentlich ein Sonderweg. Also das meiste wird über die sogenannten ökologischen Großprojekte, also auch eine Bundesförderung, die dann auf Projektbasis meistens mit auch als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen konzipiert, sozusagen sogenannte Altlasten bereinigen. Die LMBV wiederum ist da im Sonderweg, weil es eben mit Blick auf Ewigkeitskosten da eine eigene Struktur geschaffen wird, die zumindest auf absehbare Zeit für die Bewältigung der sogenannten Ewigkeitskosten des Braunkohlenbergbaus zuständig ist und gleichzeitig sozusagen private Unternehmen zumindest von der Verantwortung für Umweltschäden und sozusagen Konsequenzen der Wirtschaftsaktivität in der DDR freistellt. Und naja, wir haben, das muss man gleichzeitig sehen, im Mitteldeutschen Revier ab 1990 natürlich, also das Mitteldeutsche Revier ist zugespitzt formuliert der Ausgangspunkt der Politik der industriellen Kerne, also nachdem die Bundesregierung merkt, dass die genuine, also die ausschließliche Privatisierung vor allem von Unternehmen vor allem zu Schließung und Massenentlastung führt, gibt es dann das Kanzlerversprechen von Kohl in Schkopau, in Buna, wo er abweichend vom Redemanuskript verspricht, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um dieses Chemiedreieck zu retten und für seine Weiterentwicklung zu sorgen. Und das wirkt eigentlich, das ist eine interessante Konstellation. Einerseits wirkt das natürlich als Katalysator in verschiedensten Verhandlungskonstellationen. Andererseits greift das eigentlich auf, was man eigentlich als Beharrungskraft des Industriebezirks bezeichnen könnte. Also die Vorstellung eines mitteldeutschen Industriereviers ist eine Vorstellung aus dem späten Kaiserreich und vor allem aus den 1920er Jahren, die sehr eng verknüpft ist mit der Geschichte der Raumplanung. Also sozusagen die Raumplanung beginnt in den 20er Jahren Industrialisierung zu untersuchen und entwickelt eben die Vorstellung, es gäbe industrielle Ballungsräume, die aus der Perspektive der 20er Jahre vor allem gefährliche Räume sind, Räume, die man sozusagen kontrollieren, organisieren, planen, strukturieren muss. Und das ist eben eine Vorstellung, ne, da gehört das Ruhrgebiet zu, da gehört natürlich das mitteldeutsche Industriegebiet zu, da gehört der Rhein-Main-Raum zu. Und das ist eigentlich eine Vorstellung, die im westdeutschen, im bundesdeutschen Vorstellungshaushalt sehr, sehr stark verankert ist und die darum eben anschlussfähig ist. Und ich glaube, ich würde sagen, also man kann das beobachten, dass mit 1990 sofort diese Raumideen wieder aufkommen, also vom mitteldeutschen Industriebezirk. Und ich denke, was wir da sehen, dann Anfang der 90er Jahre, ist eben eine Re-Regionalisierung auf symbolischer Ebene von Industrie. Also wenn Sie sozusagen auf einer Erfahrungsebene der Leute diese Erfahrungsebene untersuchen würden, würden die wenigsten sagen, das ist eine mitteldeutsche Erfahrung, die frühen 1990er, sondern es ist eine ostdeutsche Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die in Rostock und in Stralsund in der Werftindustrie das gleiche ist wie in der Textilindustrie im Vogtland, aber die auf Ebene der symbolischen und politischen Kommunikation anders geframed werden kann. Also im mitteldeutschen Revier gibt es eben diesen Ideenhaushalt des mitteldeutschen Reviers, der in den 90er Jahren reaktiviert wird und dadurch teilweise eben nicht vollständig in politisches Kapital umgemünzt wird. Also man könnte sagen, was einigermaßen erfolgreich funktioniert oder was zur politischen Ressource in den 90er Jahren wird und eben zur Beharrungskraft des Industriereviers beiträgt, ist eben die Wiederentdeckung des mitteldeutschen Industriereviers.
In den anderen Folgen ging es auch oft um die Selbstwahrnehmung. Und auch da ist jetzt die Frage, in diesen ersten Jahren nach der Wende, wie verhält es sich mit dem Selbstverständnis der Region und der darin lebenden Menschen, wenn man jetzt von einem Montan- und Chemiekraftwerk zu einer dann doch sehr eingeschränkten Rolle hinabgestuft fast wird? Wurde das so wahrgenommen?
Das ist natürlich ein starker Entwertungsprozess auf erfahrungsgeschichtlicher und individueller Ebene, der natürlich mit Abwanderung einhergeht, mit Enttäuschung, mit Desillusionierung, mit einer Entwertungserfahrung, also von einer herausgehobenen Position, sei es im Braunkohlenberg oder in der Chemieindustrie in der DDR, im Chemiebezirk, wie der Bezirk Halle genannt wurde, hin zu dem Bundesland, also Sachsen-Anhalt, das dann die höchsten Arbeitslosenzahlen in den späten 1990er Jahren hat. Gleichzeitig aber gibt es zahlreiche Initiativen und Abbrüche und Ansätze, die sich eigentlich für den Erhalt des industriellen Erbes einsetzen und eigentlich versuchen, aus der Tradition des Landes und der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Landes, das eigene zu retten. Man kann das als Verteidigung sehen, man kann es auch vielleicht als stillschweigenden Protest, aber auch als Ausdruck eines Stolzes auf die Industriegeschichte lesen. Also es gibt zahlreiche Initiativen. Eine wäre beispielsweise das Chemiemuseum in Merseburg, wo die vor allem Angehörige der ehemaligen Kombinatselite sich für die Dokumentation der technischen Leistungen der DDR-Chemieindustrie einsetzen, was natürlich immer hochpolitische Erzählungen sind. Also im Chemiemuseum oder in dieser Selbsterzählung der Chemieindustrie spielt dann etwa die Arbeit von Bausoldaten und Strafgefangenen natürlich die unfreie Arbeit von Bausoldaten und Strafgefangenen keine exponierte Rolle. Und es ist ein Narrativ der technischen Höchstleistung unter widrigen Umständen. Wir haben Neuentdeckungen von Industriegeschichte, die teilweise noch auf den Kulturbund in der DDR zurückgehen. Das ist fürs mitteldeutsche Revier dann im Raum Anhalt-Dessau ist das Hugo Junkers, der schon in der späten DDR wiederentdeckt wird und dann in den 1990er Jahren zu einer zentralen Integrationsfigur wird mit dem Technikmuseum Hugo Junkers und einem entsprechenden Verein, die sich eben für die parallele Wiederentdeckung anknüpfend an die DDR des Bauhauses und Hugo Junkers einsetzen. Wir haben Walter Rathenau, dessen Wirken in Bitterfeld und für das Kraftwerk Czornowitz neu entdeckt wird und der als große Integrationsfigur dient. Wir haben in Halle beispielsweise den Thälmannplatz, der dann umbenannt wird in Riebeckplatz, also nach Karl Adolf Riebeck, einem Gründervater im 19. Jahrhundert des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaus und dann dem jetzt das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation errichtet wird. Also wir haben eigentlich, man könnte sagen, eine starke symbolische und kulturelle Wiederkehr des industriellen Erbes, aus einer spezifischen unternehmerischen Position, könnte man sagen, in den 90er Jahren. Das trifft natürlich auf Widerstände, aber diese Wiederentdeckung des industriellen Erbes spiegelt sich und der Erfolg dahinter spiegelt sich nicht zuletzt darin, dass die erste Landesausstellung des Landes Sachsen-Anhalt, nämlich mittendrin 1998 im stillgelegten Braunkohlekraftwerk Pockerode durchgeführt wird und dieses industrielle Erbe da durchaus eine zentrale Rolle spielt. Wir haben gleichzeitig natürlich auch Initiativen, die sich für eben nicht nur für die Erzählung industrieller Erfolgsgeschichten einsetzt. Und wir haben natürlich auch verschiedenes Scheitern, also ein mitteldeutsches Industriemuseum, das Anfang der 90er Jahre diskutiert wird, kommt beispielsweise nicht. Wir haben das Projekt Industrielles Gartenreich. Das ist ein spannendes Projekt, auf das heutige Ferropolis, das eine Halbinsel bei Bitterfeld, Gräfenhainichen ist, auf der ehemaliges Tagebau Großgerät jetzt vor allem als Festivalbühne dient und entsprechend inszeniert wird. Und dieses Projekt Industrielles Gartenreich verfolgte eigentlich den recht innovativen und weitreichenden Ansatz und war da durchaus auf der Höhe. Es war sogar, man könnte vielleicht sogar sagen, es war auch Ansätzen, parallelen Ansätzen wie der Iber-Emscher-Park im Ruhrgebiet eigentlich schon voraus, weil was dem Projekt Industrielles Gartenreich, also ein Projekt, das vom Bauhaus Dessau ausging, ein Landschaftsplanungsprojekt, worum es dem Projekt Industrielles Gartenreich ging, war eigentlich eine Erzählung des Umgangs mit der industriellen Vergangenheit zu entwickeln, die über eine Vorstellung von Versöhnung hinausging. Also wenn man sich sozusagen etwa die Iber-Emscher-Park anguckt, da ist, wenn es um Umweltfragen etwa geht, ist das Motiv der Versöhnung zentral. Also sozusagen die Industrie war ganz schön schmutzig und jetzt ist aber die Industrie vorbei und es wird alles noch grüner als vorher, noch schöner. Wir versöhnen sozusagen Gegenwart und industrielle Vergangenheit. Und was dem Projekt Industrielles Gartenreich vorschwebte, war etwas, was man apostrophieren könnte als die Wunde offen lassen. Also es gibt Überlegungen beispielsweise, die Tagebaurestlöcher nicht einfach zu sehen, umzugestalten und volllaufen zu lassen, sodass eigentlich klar ist, dass ohne zusätzliches Material, ohne zusätzliche Objekte, Hinweistafeln und so weiter, gar nicht mehr erkennbar sein wird nach einigen Jahren, dass hier mal Bergbau betrieben wurde. Sondern Überlegung, diese Tagebaue offen zu lassen, eben die Versehrungen der Landschaft nicht zu überdecken, sondern eben zu zeigen, um eben dieses gespannte Verhältnis zur Umwelt im 20. Jahrhundert eben nicht nachträglich zu versöhnen, sondern auch weiterhin zu problematisieren im Sinne eines Mahnmals vielleicht. Und diese Initiativen, das ist natürlich teuer und technisch sehr anspruchsvoll und so weiter und so fort, die sind dann sozusagen nicht in dem Maße erfolgreich, wie man es sich hätte wünschen können. Und wir haben natürlich, der Geiseltalsee ist heute, stand jetzt der größte künstliche angelegte See Europas, wenn nicht sogar der Welt, und ein sehr bekanntes, berühmtes Naherholungsgebiet. Und das ist natürlich eine immense touristische und sozusagen lebensqualitative Aufwertung, die damit passiert ist, die aber gleichzeitig, das muss man auch sehen, das industrielle Erbe etwas in den Hintergrund gestellt hat. Also der kundigen Person zeigt sich das natürlich sehr deutlich, was der Geiseltalsee mal war. Und das ist natürlich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern sehr präsent. Gleichzeitig erinnert natürlich nicht mehr viel an die sozusagen Tagebau-Großgeräte, diese riesigen Landfahrzeuge, die Mondlandschaften und so weiter und so fort. Also es ist in gewisser Weise, überdeckt die Rekultivierung da auch das industrielle Erbe, könnte man sagen. Oder ist die Rekultivierung eine spezifische Form des Umgangs mit dem industriellen Erbe, das eben nicht die Maschinen und die Arbeitswelt in den Vordergrund stellt.
Sie haben ganz am Anfang erwähnt, dass Sie sich das Ganze auch vergleichend angeschaut haben. Und natürlich basiert unsere Reihe auf dem rheinischen Braunkohlerevier, das auch vor seinen eigenen Herausforderungen steht und in manchen weiter, in manchen noch nicht so weit ist wie die ostdeutschen Montangebiete. Welche prinzipiellen Ergebnisse finden Sie denn, wenn Sie diese Regionen vergleichen? Was ist gleich, was ist anders?
Also zum einen glaube ich, dass der Braunkohlenbergbau ein interessantes Phänomen darstellt, bei dem wir neu darüber nachdenken müssen, wie wir industrielles Erbe eigentlich denken. Wir sind gerade aus der Geschichte der alten Bundesrepublik kommend, hat sich eben die Perspektive durchgesetzt, sehr stark industrielles Erbe sehr stark regional zu denken. Also Ruhrgebiet, Saarland und so weiter und so fort. Die Braunkohlereviere zeigen jetzt aber, dass da eine Branche vom Strukturwandel betroffen ist, und das betrifft natürlich von der Quantität der Arbeitsplätze vor allem, also wenn ich mich nicht irre, sind es 11.000 im rheinischen Revier, im mitteldeutschen Revier sind es aber auch noch etwa 4.000 Arbeitsplätze. Also es sind mehrere Braunkohlereviere, die gleichzeitig betroffen sind, und das wirft ganz neue Fragen auf an die Geschichtswissenschaft, an die sozusagen an den Kulturbereich insgesamt, aber auch an die sozusagen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesrepublik, weil wir hier jetzt erstmals den Fall haben, dass man Strukturwandel und Deindustrialisierung in Ost- und Westdeutschland gleichzeitig betreiben muss. Und da glaube ich, dass diese regionale Perspektive, an die wir uns sehr stark gewöhnt haben, an Grenzen stößt. Und ich würde demgegenüber zunächst stark machen, dass wir, wenn wir auf Reviere blicken, nach den Verflechtungen fragen müssen. Das bietet sich bei mir als Historiker natürlich immer an, das auch historisch zu tun. Und wenn man sich eben, wenn man auf diese Braunkohlereviere schaut, mitteldeutsches Braunkohlerevier, Lausitz, rheinisches Revier, und nach den Verflechtungen fragt, zeigt sich eigentlich Erstaunliches. Nämlich, es zeigt sich eigentlich, dass das rheinische Revier sehr eng mit dem mitteldeutschen Revier verbunden ist. Also, um ein paar Beispiele zu bringen, also die Tagebaue der Wille, also im rheinischen Revier im Süden, die mittlerweile schon lange rekultiviert sind, werden ab etwa 1900 aufgeschlossen, und das wird organisiert von Konrad Piatschek im Wesentlichen. Und Konrad Piatschek ist ein Braunkohleindustrieller hier aus Halle, also ein Braunkohlemanager, der dann, nachdem er mehrere Jahre im rheinischen Revier tätig war, zurück nach Halle kommt und dann Leiter oder Direktor, Präsident des Deutschen Braunkohleindustrievereins und Generaldirektor der Anhaltischen Kohlenwerke wird. Da wäre das eine personelle Verflechtung. Eine ähnliche personelle Verflechtung zeigt sich bei den Gruhlwerken, die lange in Bonn saßen Und Gruhl ist eben auch ein mitteldeutscher Industrieller. Also das mitteldeutsche Revier ist das ältere Revier, aus dem dann, nachdem die Märkte dort weitgehend aufgeteilt sind, eben Eliten wandern. Und das Gleiche lässt sich für den Debriff, also für den Deutschen Braunkohleindustrieverein, sagen, der lange in Halle sitzt, aus dem die rheinischen Industriellen auch teilweise ausscheren, der dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Sitz von Halle nach Köln verlagert. Und da gibt es eben einen massiven Elitentransfer aus der Braunkohleverwaltung im Mitteldeutschen und im Lausitzer Revier ins Rheinland. Und diese Verflechtungsgeschichten, die ja am Ende darauf hinauslaufen, zu zeigen, dass es eine gemeinsame Geschichte der Braunkohlereviere gibt und die wir auch als gemeinsame Geschichte erzählen müssen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und der andere Punkt, den ich machen würde, wäre, dass wir für alle Reviere neu darüber nachdenken müssen, wie wir eigentlich Braunkohlengeschichte oder die Geschichte eines Wirtschaftszweiges und die Umweltgeschichte zusammen erzählen können. Und ich meine damit, dass ich glaube, dass wir eine Perspektive brauchen, die Geschichte dieser Wirtschaftsbranche, die Umweltgeschichte dieser Wirtschaftsbranche nicht auf die Geschichte einer großen Zerstörung, nicht auf die Geschichte der großen Bagger reduziert. Also man könnte vielleicht sagen, der Braunkohl zugespitzt sagen, die Geschichte des Braunkohlenbergbaus wird bislang entweder als Geschichte des Behemoth einerseits oder Geschichte des Prometheus andererseits erzählt. Also einerseits die Geschichte der großen Zerstörung, andererseits die Geschichte des Energie- und Lichtbringers. Und ich glaube, der Braunkohlenbergbau kann auch anders verstanden werden. Und was sehr augenfällig ist, wenn man sich mit Braunkohlenbergbau beschäftigt, ist, dass, und das ist für die Reviere alle sehr interessant, ist, dass überall da, wo Braunkohle gefördert wird seit dem 19. Jahrhundert, Fossilien auftreten. Und das hört sich immer, wenn ich das erzähle, auf den ersten Blick lächeln die Leute dann immer und fragen sich, was soll das denn jetzt mit Fossilien? Und es ist irgendwie klar, da wird viel Erde bewegt, es wird gegraben, gerade beim Tagebau werden ganze Erdbereiche abgetragen und man findet darin eben Fossilien. Und in allen Braunkohlerevieren, im Rheinland, im Mitteldeutschen Revier, in der Lausitz auch, aber auch bei Darmstadt, tauchen seit Mitte des 19. Jahrhunderts eben solche Fossilienfunde vermehrt auf. Wir haben die Fossilienfundstätte Rott im Siebengebirge bei Bonn. Wir haben die Fossilienfundstätte Geiseltal bei Halle. Wir haben die Grube Messel bei Darmstadt beispielsweise. Das ist ein Ölschiefervorkommen, also auch eine Form der Braunkohle. Das ist in der Lausitz ein bisschen anders gelagert. In Lausitz sind es vor allem archäologische Funde, die gemacht werden. Und was mich interessiert, ist dieses ambivalente Verhältnis von massiver Zerstörung einerseits und der Erfindung des Regionalen durch diese Fossilien andererseits. Also in Bonn entwickelt sich rund um diese Fossilien, die da in Rott gefunden werden, eine ganze Ökonomie von Fossilien, Fossilienhandel, Fossiliensammlungen, Ausstellungen, Museen und so weiter bis ins späte 19. Jahrhundert. Im Geiseltal ist es anders gelagert. Da wird diese Fossilienfunde entwickeln ihre Rolle in den 30er Jahren in enger Verknüpfung mit dem Nationalsozialismus. Und es entsteht dann das sogenannte Museum für mitteldeutsche Erdgeschichte, wo eben diese Fossilienfunde und der Braunkohlenbergbau sehr stark eingebettet werden in die Ressourcenkonstellation des Nationalsozialismus, während die Grube Messel, wir reden hier in den meisten Fällen über Fundstellen des Eozäns, also 30 Millionen Jahre Säugetiere, wäre die Fundstätte Grube Messel in den 70er Jahren vor dem Hintergrund der Umweltbewegung zu einem Ort und zu einem Ereignis wird. Und ich glaube, was all diese Orte, diese sehr disparaten, vielleicht marginalen Dinge verbindet, ist die Überlegung, dass diese massive, man könnte ja sagen, zivilisatorische Herausforderung, die der Braunkohlenbergbau, diese immensen Bagger, diese immensen Gruben und Löcher, die diese Groteske birgt, wird in verschiedenen politischen Systemen zu verschiedenen Zeiten eben über diese Kleinstobjekte, diese Fossilien jeweils anders beantwortet. Und diese Objekte tragen eben über diese Objekte, über diese Sammlungspraktiken wird eben der Braunkohlenbergbau eingefangen. wird sozusagen verortet, dem wird ein Raum gegeben, eine Geschichte, eine erdgeschichtliche Situation. Und das systematisch zu erforschen und dem auch Rechnung zu tragen, hilft eigentlich, die Funktionsweise dieser Reviere zu verstehen und wiederum trägt zu einer Weiterentwicklung des Industriekulturellen, also sozusagen Braunkohleausstieg, stellt sich ja immer die Frage, was machen wir? Gibt es ein großes Museum? Was machen wir mit den Kraftwerken und so weiter? Und ich glaube, ich würde sagen, der Braunkohlenbergbau braucht eine neue, eine reflexive Industriekultur, wie man sagen könnte. Das gilt fürs Mitteldeutsche Revier ebenso wie fürs Rheinische Revier, dass man sozusagen eine Industriekultur braucht, die eben die Frage nach der Umweltgeschichte beantwortet, aber ebenso eine Industriekultur, die die Erzählung von Deindustrialisierung und Strukturwandel nicht einfach, also sozusagen der deutsch-deutschen Geschichte, dieser deutsch-deutschen Dimension dieser Geschichte Rechnung trägt. Und das gilt natürlich auch fürs Rheinische Revier, das eben über RWE, also einerseits sehr stark mit dem Mitteldeutschen Revier in seiner Entstehung verbunden ist, aber sehr stark auch, wenn man auf die 1990er Jahre blickt, natürlich auch sehr starke Verbindungen über die Transformationsgeschichte sich ergeben und als Revierkonkurrenz in den 1990er Jahren. Und vielleicht der letzte Punkt wäre, und das ist etwas, was bisher noch fast gar nicht oder fürs Rheinische Revier besser erforscht ist als fürs Mitteldeutsche Revier, das wäre die Geschichte des jüdischen Unternehmertums im Braunkohlenbergbau. Also wir haben ja im Rheinland mit Paul Silverberg eine exponierte Figur, die im rheinischen Braunkohlenbergbau bis 1933 wirkt. Und wir haben gleichzeitig im Mitteldeutschen und im Lausitzer Revier mit der Familie Petschek und ihren unterschiedlichen Familienzweigen, die aus dem Böhmischen kommen und aus Prag, natürlich eine Unternehmenskonstellation, die insbesondere nach 1933 der nationalsozialistischen Regierung ein sehr, sehr großer Dorn im Auge ist. Und diese Geschichte, die als Industrialisierungsgeschichte, die sehr stark abweicht von der Geschichte anderer großindustrieller Branchen, die sich durch ihre sehr nationale Gesinnung, also der Steinkohlenbergbau, die Stahlindustrie auszeichnen, weicht der Braunkohlenbergbau ab und er wird, das ist eben auch ein häufig vergessener Aspekt, wird eben gerade in den 20er Jahren, wird der Braunkohlenbergbau sehr stark Zielscheibe antisemitischer Angriffe eben aufgrund dieser Unternehmensstrukturen. Und diese Geschichte, die gilt eben auch für die ostdeutschen Reviere, diese Geschichten sind nicht erforscht und werden aber auch bislang eigentlich in dieser Form nicht erzählt. Also es ist genug Material da, um anhand des Braunkohlenbergbaus, sozusagen eine Wirtschaftsbranche, ganz viele Fäden der deutsch-deutschen Geschichte neu zu erzählen und anders zu perspektivieren. Und das ist sozusagen, um den Bogen zu schlagen, einer der Gründe, warum mich diese Branche und ihre Geschichte so fasziniert.
Wir haben die Folge begonnen mit einer Bestandsaufnahme des Braunkohlereviers Ende der 80er Jahre. Und ich will gerne es beenden mit einer Bestandsaufnahme jetzt im Jahr 2025. Wo stehen die ostdeutschen Montangebiete jetzt? Was ist aus diesem Strukturbruch geworden? Welche Herausforderungen wirken noch fort? Aber auch, was sind die positiven Veränderungen und die positiven Aussichten für die Zukunft?
Das ist natürlich eine Frage, die man als Historiker immer nur mittelmäßig qualifiziert beantworten kann. Aber es ist natürlich, dass die Auswirkungen des Strukturbruchs der 90er Jahre oder der Verschiebung der 90er Jahre bis heute nachwirken und gerade schwächelt auch aufgrund der Energiepreise die Chemieindustrie wieder. Was sich aber, denke ich, deutlich abzeichnet, und das wird fürs Rheinische Revier, wird das ähnlich sein, ist, dass Lösungen einer Reindustrialisierung, also die Vorstellung oder die Idee, man setzt, also wie das lange gemacht wurde, Schwerindustrie verschwindet und man setzt eine andere Industrie an den gleichen Fleck mit ähnlicher Beschäftigungsintensität, das war dann meistens die Automobilindustrie, dass diese Pfade eigentlich nicht mehr bestritten werden und stattdessen sehr viel stärker in die Breite und in Innovation und Wissenschaft investiert wird. Und das ist einerseits, hat das auch seine historischen Wurzeln und seine historischen Erklärungen, ist natürlich eine teilt sich natürlich nicht, setzt sich natürlich nicht in dem Maße direkt in entsprechende Beschäftigungszahlen um, wie das ein großindustrielles Unternehmen hatte. Also es sind sozusagen andere Arbeitsplätze, es ist eine qualitative Verschiebung, die da vor sich geht. Was sich sehr stark beobachten lässt, und das erlebe ich ja hier in Halle, ist eben neues Interesse oder ein intensiviertes Interesse für die Geschichte des Braunkohlenbergbaus und für die Geschichte der Industriekultur des Landes, also mit verschiedenen Initiativen, mit verschiedenen Akteuren, die sich rund um dieses Thema Industriegeschichte, Industriekultur des Landes gruppieren und darüber vermittelt auch sozusagen sich neu interessieren für den Strukturbruch der 1990er Jahre, was natürlich mit übergeordneten Entwicklungen zu tun hat, aber da ist sozusagen, also man könnte sagen, der Strukturwandel, der jetzt ansteht in der Braunkohle, ist auch ein Medium, ist auch ein Moment, in dem das neu verhandelt wird, wofür in den 1990er Jahren eigentlich keine Zeit war. Also es schafft den Moment einer historischen Reflexion. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Prozess, der da stattfindet und der die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik auf ganz zentraler Ebene ergänzt. Also wenn man sozusagen aus 60 Jahren Strukturpolitik und Struktur, aus 60 Jahren Strukturwandel ein Resümee ziehen möchte, dann kann man verhalten sagen, dass erfolgreiche Strukturwandelprozesse da auftreten oder dass erfolgreiche Strukturwandelprozesse häufig mit einer erfolgreichen kulturellen Reflexion, industriekulturellen Reflexion dieser Prozesse einhergehen. Also man braucht eben diese kulturelle Begleitung dieses Prozesses.
Ich finde das spannend, was Sie da sagen, mit dem, man hat jetzt erst die Zeit, das wirklich zu reflektieren. Das war ja auch damals Kohls Spruch gewesen von der historischen Stunde und man muss diese Chance nutzen, solange sie da ist. Also war das alles, diese Umstrukturierung, dieser Strukturbruch, einfach im Nachhinein gesehen zu schnell gemacht? Hätte man sich da mehr Zeit lassen sollen und eine langsamere Wiedervereinigung über mehrere Jahre machen sollen, anstatt das Ganze in 11 Monaten durchzuziehen?
Solche Fragen sind natürlich am Ende nicht zu beantworten. Am Ende sind es kontrafaktische Überlegungen, da könnte ich fabulieren, aber am Ende ist es kein historisches Urteil. Ich denke, man muss eben die immense Dynamik dieses Prozesses sehen. In den frühen 1991. Und ich glaube, was eher weiterhilft, anstatt zu überlegen, sozusagen, was hätten wir anders machen können, ist eben diese Situation einzuordnen. Einzuordnen in eine deutsch-deutsche Verflechtungsgeschichte, einzuordnen in sozusagen die längere Dauer und einzuordnen in das, was man auch, also wenn man sich eben die Geschichte von Deindustrialisierung und Strukturwandel anguckt, wird das sozusagen meistens für Westdeutschland meistens als Erfolg erzählt. Also es ist sozusagen die Geschichte der Einhegung der Strukturkrisen. Und ich glaube, der Hebel, um die Geschichte der 1990er Jahre neu zu verstehen, ist auch ein neues Nachdenken über die Geschichte der alten Bundesrepublik, eben nicht nur als Erfolgsgeschichte, als deren Paria die DDR und Ostdeutschland erscheint, sondern als Vexierbild, als Geschichte von Ambivalenz und auch als Geschichte von Scheitern, als Geschichte von Disziplinierung. Sozusagen, das ist vielleicht abstrakt anders, um das konkreter zu machen. Also in meinen Forschungen zur Berufsbildung im Strukturwandel habe ich mir angeguckt, wie eigentlich in den 60er und 70er, vor allem in den 70er Jahren, jugendliche Arbeiter zu sogenannten Lernbehinderten in Anführungszeichen werden. Also sozusagen in den 70er Jahren kommt die Vorstellung auf, dass Handarbeit oder dass man sozusagen für den Wandel der Arbeit ein bestimmtes Begabungsniveau braucht. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Strukturwandel in Westdeutschland war sehr erfolgreich. Mag sein, mal mag man auch Indikatoren für finden. Es ging natürlich sozusagen auf einer Wahrnehmungsebene, auf einer vielleicht epistemischen Ebene mit der ganzen Erfindung einer neuen Ungleichheits- und Devianzkategorie, nämlich eben der Lernbehinderung einher. Und ich glaube, wenn man es schafft, Strukturwandel und Deindustrialisierung als ein deutsch-deutsches Phänomen, als ein deutsch-deutsches ambivalentes Phänomen seit den 60er Jahren zu begreifen, dass verschiedene Beschleunigungs- und Verlangsamungsphasen kannte, dann kommen wir eigentlich zu einer Geschichte, die eben nicht Westdeutschland als Norm setzt und sozusagen die DDR und Ostdeutschland eben im Modus des noch nicht oder dem Modus des nicht mehr erzählt. Und da liegt die geschichtswissenschaftliche, die erzählerische Herausforderung.